Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann. Das letzte Mal ist ja noch nicht so lange her. Schön, euch zu sehen. Und es sind immer dann schöne Erinnerungen, die dann wach werden. Wahrscheinlich wisst ihr, dass ich inzwischen als Prediger in der Ostschweiz tätig bin, im schönen Thurgau, nicht weit vom Bodensee. Und am letzten Sabbat wurde ja hier jemand getauft, der dann in meiner Gemeinde in Romanshorn aufgenommen wird. Schön, dass auch da so Verbindungen dann da sind. Ja, vielleicht schaut ihr ein wenig erstaunt auf die Überschrift von der heutigen Predigt. Ich möchte heute nicht zu sehr über persönliche Krisen sprechen. Und mir ist natürlich bewusst, wir alle haben unsere persönlichen Krisen. Aber ich denke, dass ich nicht übertreibe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet wie ich, wenn ich behaupte, dass wir in Zeiten leben, in denen wir von einer Krise irgendwie in die nächste stolpern. Und gleich wieder so diesen sogenannten Disclaimer. Natürlich geht es vielen von uns noch gut. Und manchmal jammern wir auch auf sehr hohem Niveau. Aber selbst wenn wir so nur aus dieser Beobachterperspektive so in diese Welt hineinschauen, da sehen wir so viel schreckliche Dinge. Herausfordernde Ereignisse und Zustände sind dort. Natürlich bekommen wir es immer brühwarm serviert durch die Medien. In allen Details. Ja, was haben wir nicht schon alles gesehen dort? Wir haben Terroranschläge gesehen. Wir haben eine Pandemie gesehen. Wir haben Amokläufe gesehen. Irgendwo sehen wir auch so den Niedergang von Demokratie in dieser Welt. Und wir haben einen Krieg in Europa. Kulturkämpfe. Überflutungen. Klimawandel, Wertewandel, demografischer Wandel. Ich denke, die meisten von uns persönlich werden nur wenig direkt, manchmal indirekt sind wir betroffen, aber es macht uns sicher alle betroffen. Und uns allen ist bewusst, dass da Krisen sind oder es sich Krisen wieder da anbahnen, die nichts Gutes verheißen. Unser Wort Krise eben im Deutschen kommt ja eigentlich von dem griechischen Wort Krisis, also nicht viel anders. Und es bedeutet eigentlich so eine Art von entscheidendem Wendepunkt in einer Situation hinein, die sich gefährlich entwickeln kann. Wer weiß, wohin es geht? Die Frage für uns ist, wie gehen wir mit Krisen um? Wie kommen wir auf den richtigen Weg? Wie lösen wir Probleme, mit denen wir konfrontiert werden? Ich finde es sehr interessant, aber es gibt auch, ja, das ist auch etwas, dass ich das sehr bedrohlich empfinde, dass es Tendenzen gibt in dieser Welt, die Antworten bei denen suchen, die vielleicht ohne Rücksicht auf Verluste so, ja, den starken Mann markieren. Gibt auch Frauen darunter. Aber es hat dieses Sprichwort. Jemand, der sagt, hey Leute, wir müssen mal auf den Tisch hauen. Folgt mir, ich weiß die Lösung, ich weiß es sowieso besser. Und am Ende wird es uns besser gehen, wenn ihr mir alle folgt. Und vergesst doch einfach mal Demokratie. In der Geschichte meines Heimatlandes haben wir das ja schon mal sehr deutlich gesehen, oder? Adolf Hitler, Prügeltrupps, Einschüchterungen, Machtergreifung, die Entfernung demokratischer Institutionen. Das hat zu einer der größten Katastrophen menschlicher Geschichte geführt. Und irgendwie scheinen wir immer mehr Menschen so an immer mehr Orten solche Typen immer mehr zu tolerieren. Manchmal muss man ihnen auch folgen, weil man sonst negative Konsequenzen ertragen müsste. Aber manchmal scheinen Leute tatsächlich zu glauben, dass die Lösung für unsere Krisen durch starke Männer und starke Frauen kommt, die einfach mal Macht ausüben sollten. Ist das die Lösung? Ich glaube nicht. Denn bei dem Versuch, mit rücksichtsloser Macht zum Beispiel moralische Ziele zu erreichen, da wird immer die Integrität beschädigt. Aber wisst ihr was? Integrität ist besser als Macht. Auch besser als die Macht, mit der man Gutes erreichen kann. Das hat übrigens schon der weise König Salomo erkannt. Und er hat Folgendes gesagt, dort in Sprüche 16, Vers 32. Da hat Salomo schon geschrieben, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte einnimmt. Interessant. Warum ist das so? Der Geduldige macht nämlich etwas ganz Entscheidendes. Ein paar Verse vorher, also in Sprüche 15, Vers 18, da steht es nämlich. Da steht, ein zorniger Mann richtet Zank an, ein Geduldiger aber stillt den Streit. Ich bin mir nicht sicher, ob es nun in der Politik ist oder auch in anderen Bereichen oder auch in Gemeinden. Dass am Ende und manchmal erst ganz am Ende, aber immerhin wenigstens am Ende, doch das bestehen bleibt, was in Gott gegründet ist. Darauf hoffen wir doch, oder? Wir hoffen darauf, dass am Ende Gott gewinnt, dass Gott das Sagen hat, dass Gottes Wege zu ihren Zielen kommen. Viele von uns kennen ja diesen berühmten Psalm 73, wo ja der Asaf hat den geschrieben, das augenscheinliche Wohlergehen der Gottlosen, bis er auf ihr Ende sah. Übrigens hat er sein eigenes Ende auch vorausgesehen. Dort im Psalm 73, Vers 24 schreibt er, du leitest mich nach deinem Rat, also Gott, und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Trotz all dem, was er da vorher beklagt hat. Trotz all dem, dass es den Gottlosen so gut ist. Das ist das, worauf es ankommt. Es kommt auf das Ende an. Um es mal etwas plakativ zu formulieren. Der Pakt mit dem Teufel lohnt sich nie. Auch wenn man denkt, seine Macht für irgendetwas Gutes einsetzen zu können. Hat übrigens auch Jesus gesagt. Jesus hat in Matthäus 16, Vers 26 gesagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Noch etwas fällt mir auf bei all diesen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und ja auch manchmal gemeindlichen Krisen. Da sehe ich, dass diese Krisen uns als Menschen immer mehr polarisieren. Also diese Krisen haben tatsächlich mehr als das Potenzial, dass sich Menschen, auch solche, die sich eigentlich nahestehen, dass sie voneinander entfremdet werden. Normalerweise ist es doch so, dass man ja unterschiedliche Meinungen haben kann, oder? Das ist völlig normal. Man diskutiert dann darüber und manchmal streitet man sich auch drüber. Aber dann ist wieder gut. Und man kann sich so stehen lassen. Aber irgendwie scheint mir das mit diesen Auseinandersetzungen, auch über diese genannten Krisen, irgendwie scheint mir das aus dem Ruder zu laufen und uns in die größte aller Krisen stürzen, nämlich eine unversöhnliche Feindschaft gegeneinander. Auch in der Gesellschaft. Ich meine, das Interessante dabei ist, keiner will böse sein. Jeder will ja nur das Gute. Aber seht, die Themen unserer Krisen in den letzten Jahren bis heute erzeugen in uns selbst Identitäten und Identifikationen, die so tief in uns verankert sind, dass jeder und jede, die anders denkt, dann irgendwie vom Bösen besessen sein muss. Weil ja das einzig Gute liegt ja in meiner Überzeugung. Und die dann natürlich von den medialen Zuspielern verstärkt wird. Und so kommt es oft zu Streit und Entzweiung. Was machen wir? Ja, wir haben vorhin ja gelesen, ein Geduldiger aber stillt den Streit. Eines der Dinge, die der Seele schaden, ist, mit sich und mit der Welt im Streit zu liegen. Und das Problem dabei ist, dass Streit, der nicht in einer respektvollen und möglichst sachlichen Auseinandersetzung geführt wird, immer das Potenzial hat zu verletzen, zu schädigen. Streit und Unversöhnlichkeit kann sogar in der Gemeinde unter Nachfolgern von Jesus existieren. Ist aber irgendwo auch nichts Neues. Ich meine, die Urgemeinde hatte damit schon zu tun. Und eine der Ursachen dafür lässt mich ein wenig Gänsehaut bekommen, denn die hat heutzutage eine unglaubliche Aktualität. Schauen wir mal. Paulus schrieb zum Beispiel den Brief an die Korinther. Den ersten Brief, 1. Korintherbrief. Und gleich im ersten Kapitel, im 11. Vers, da beklagt er etwas. Er beklagt: Denn es ist mir bekannt geworden über euch, meine Brüder und Schwestern, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ja, sie hatten sich gestritten. Wenn man den Kontext liest, dann sieht man, sie haben sich darüber gestritten, wer den besseren Zuspieler hat. Apollos, Petrus oder Paulus? Ich meine, jeder Fan findet seinen Guru toll. Das Wort Guru, das ist ja so ein religiöser Titel, so eines geistlichen Lehrers in asiatischen Religionen. Und ein Guru, was ja eigentlich nur so viel wie Lehrer bedeutet, ist dort für viele so wichtig, weil er für die Schüler unentbehrlich ist bei der Suche nach Wissen und dem Weg zur Erlösung. Also der Guru zeigt, wo es lang geht. Und bei den Korinthern damals war wohl die Tendenz zu beobachten, dass sie ihren Weg zur Erlösung bei irgendeinem ihrer Gurus finden könnten. Und deshalb reagiert Paulus sehr scharf bei den Korinthern in Vers 13. Er sagt: Wie, ist Christus etwa zerteilt? Wurde denn Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Vielleicht die Frage an uns: Haben wir unsere Gurus? Vielleicht erreichbar mit ein paar Klicks im Internet, durch die wir die Munition für unsere Streitereien nachschieben? Wie dem auch sei. Streit ist etwas, das Gemeinden zerstören kann. Manchmal streitet man sich um vermeintlich große Dinge, wie die richtige Lehre, die richtige Auslegung der Bibel oder über den richtigen Lebensstil. Und es ist interessant, je unklarer der biblische Befund ist, je unklarer, desto leidenschaftlicher kann man sich streiten. Weil es ist ja so viel Raum für Interpretation da. Aber seht, dieser Streit vergiftet oft Beziehungen und führt zu Verletzungen und Spaltungen. Schon der Apostel Paulus hatte seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. Er wollte ihm klar machen, dass das gefährlich ist. Und er hat ihm gesagt, da musst du gegen angehen. In seinem zweiten Brief an seinen Mente, Timotheus, in Kapitel 2, Vers 14, da schrieb er Folgendes: Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Streit um solche Dinge halt. Das ist eben das, was der Gemeinde nichts nützt. Ein paar Verse später fordert Paulus den Timotheus ganz dringlich auf. Er sagt: Aber die törichten und ungezogenen Fragen weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Natürlich kann man jetzt sagen, aber muss man nicht über Wahrheit, um Wahrheit ringen? Jeder, der Wahrheit kennt, sollte doch darum kämpfen, dass die Wahrheit zum Tragen kommt, dass sie anerkannt wird. Ja, die Bibel, gerade das Johannesevangelium zum Beispiel, redet viel von Wahrheit. Da lesen wir zum Beispiel, dass Anbetung nach Jesus geschieht im Geist und in der Wahrheit. Und wir wissen auch, dass Johannes sich dort im Johannesevangelium, er personifiziert sich selbst als die Wahrheit in Johannes 14, Vers 6, wo er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Also Wahrheit ist etwas Wichtiges. Es gibt eine interessante Aussage im Buch des Propheten Sacharja. So eine interessante Aufforderung ist dort und es ist eine Aufforderung, die Gott an sein Volk richtet. Und dort in Kapitel 8, Vers 19, zweiter Teil, ich pick jetzt nur einen kleinen Teil aus dem Vers. Da steht zum Beispiel, liebt Wahrheit. Aber wisst ihr, was danach steht? Und Frieden. Ja, wir sollten gegenüber der Wahrheit nicht gleichgültig sein. Wir können durchaus drum ringen. Aber nur, wenn wir uns auch um Frieden bemühen. Das eine oder das andere allein verzerrt, was Gott von uns möchte. Aber unsere menschliche Wahrheit ist eben auch, dass wir bestimmte Dinge nicht alle gleich sehen. Und die Gründe dafür können sehr vielfältig sein. Oft liegen sie in unseren persönlichen Hintergründen, unseren persönlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben, unserer Bildung, unserer Kultur oder auch unserer Psyche. Und das ist ja auch irgendwo normal in dieser Welt. Das ist so. Als Menschen sind wir unvollkommen, auch in unserer Erkenntnis. Aber bei all dem Ringen, um das, was uns etwas wert ist, auch um Wahrheit, da kommt es auf unsere Motivation an. Was ist der Grund unseres inneren Strebens und Wollens? Und es ist tatsächlich so, manchmal versucht der Teufel mit uns einen Pakt einzugehen. Um der guten Sache willen. Hat er auch mit Jesus gemacht, erinnern wir uns. Jesus dort in der Wüste, der Teufel versucht ihn. Er versucht ihn, dass er sich dem Satan und dem Teufel und seinen Methoden anpasst. Sich ihm anschließt. Es gibt da diese drei Schlagwörter, mit denen der Teufel Jesus versucht hat. Das sind übrigens dieselben Versuchungen, wie Adam und Eva damals im Garten Eden hatten. Und wir haben da so diesen Spruch fast daraus. Fleischeslust, Augenlust und Stolz. Früher nannte man das hoffärtiges Leben. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Bei Jesus, alles für eine gute Sache. Nicht so mit Jesus. Und bei seinen Jüngern? Nun, die Jünger von Jesus waren sicher alle dafür, dass sie das Reich ihres Herrn fördern wollten. Aber stellt euch vor, eines Tages, da kamen zwei Brüder und ihre Mutter auf die Idee, dass es doch sehr förderlich wäre, wenn sich diese beiden Brüder, nämlich Jakobus und Johannes, im Reich von Jesus, wenn die beiden die höchste Position inne hätten. Und das hat natürlich zu großem Streit geführt bei ihren Kollegen. Die sahen das ganz anders. Und Jesus versuchte ihnen dann den Kopf zu waschen. In Matthäus 20, Vers 25 bis 28 haben wir die Antwort von Jesus. Er sagt, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch. sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener, und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ja, es gibt die Motivation dieser Welt und es gibt die Motivation der Nachfolger Jesu. Die eine Motivation sucht Geltung, Position und Macht. Und die andere Motivation sucht den Dienst. Auch der Apostel Paulus legt uns wahre christliche Motivation nahe. Eben in diesem ersten Brief an die Korinther, da steht ja dieses berühmte Kapitel, Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe wird es genannt. Und überlegen wir mal, was er da schreibt. Er sagt zusammengefasst, ihr könnt alle tollen Sachen machen. Super Sachen könnt ihr machen und tun und sagen und veranstalten. Und dann sagt er dort in Vers 3, zweiter Teil, und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Also, wenn wir denn um Wahrheit streiten, dann ist die einzige Art, es angemessen zu tun, es ist im Geist des Dienens und dieser Agape-Liebe. Alles andere hat mit Jesus nichts zu tun. Nun, wie schon erwähnt, haben wir sowohl in der Gesellschaft als auch in den Gemeinden unsere Krisen gehabt und immer noch. Mir geht es heute darum, wie wir damit umgehen. Mir geht es jetzt nicht darum, wer jetzt Recht hat in irgendwelchen Auseinandersetzungen. Mir geht es darum, dass wir nicht in das verfallen, was der Apostel Paulus die Werke des Fleisches nennt. Im Galaterbrief. Ihr kennt das, ne? Werke des Fleisches. Galater 5, 19 bis 21 kann man da lesen. Ich möchte nur kurz daraus zitieren, weil da steht nämlich das. Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen. Das sind die Werke des Fleisches. Er macht dann eine sehr ernüchternde Feststellung. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Versteht ihr, worum es mir geht? Ich möchte, dass wir alle das Reich Gottes erben. Und deshalb darf es bei uns genau diese obigen Dinge nicht geben. Auch nicht in einer Krise. Welche Strategie können wir denn verfolgen, damit das nicht bei uns passiert? In unseren Gemeinden. Schauen wir uns den größten Prediger der Urgemeinde an, der Apostel Paulus. Bei ihm finden wir viele Weisheiten. Da finden wir viele gute Aufforderungen, die uns helfen können. Gerade in solchen Sachen. Und besonders im Römerbrief. Wir haben seine Motivation vorhin gehört, in der Textlesung. Hier ist sie noch einmal, Römer 14, Vers 19. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Frieden und geistliche Erbauung. Ist es nicht das, was wir bei unseren Gottesdiensten und Aktivitäten suchen? Frieden und Erbauung. Aber schauen wir mal, ob der Paulus dort im Römerbrief uns helfen kann, wie man mit unterschiedlichen Sichtweisen umgehen kann. Denn damals in der Gemeinde in Rom, da gab es auch Streit. Es wird auch genannt, worum es da geht. Und manche meinten nämlich damals in den Gemeinden, sie dürften das den Götzen geopferte Fleisch essen. Und andere sagten, nein. Manche hatten auch das Gefühl, sie müssten die jüdischen Festtage einhalten. Andere sagten, nein, müssen wir nicht. Ich meine, Wir stehen heute ein wenig in der Gefahr, wenn wir das lesen, das Problem nicht ernst zu nehmen, weil uns heute tangiert das einfach nicht. Und so lesen wir gerne drüber hinweg. Aber versuchen wir mal, uns hineinzuversetzen in die Christen damals. Bei den damaligen Christen in Rom, die diese Auseinandersetzung und diesen Streit hatten, da ging es um das Heil, um das ewige Leben. Die einen sagten, wenn ich das Götzenopferfleisch esse, dann geht mir das Heil verloren. Und andere sagten, nein, Götze ist doch nichts. Oder sie sagten, wenn ich nicht diese Feiertage einhalte, dann wird Gott mich verwerfen. Und die anderen sagten, nee, wie kommst du darauf? Versteht ihr, das waren Heilsfragen für die. Und wenn es um das ewige Leben geht, dann ist doch jeder, der etwas anderes meint, als ich denke, dass zum ewigen Leben nötig ist, dann ist das andere doch auf der Seite Satans. Ganz ähnlich, wie das bei unseren heutigen Krisen auch ist. Also nur zu zeigen, damals, das war nicht irgendetwas, was uns heute nicht mehr tangiert. Wichtig für mich ist heute, und das ist der wichtigste Teil der Predigt, wie Paulus damit umgeht. Übrigens wird hier schon deutlich, welche Meinung Paulus über die Streitfragen hat. Also Paulus ist jetzt nicht jemand, der einfach sagt, mir ist das alles egal, wie ihr denkt. Nein, 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 er hat schon seine Meinung. Aber wie geht er damit um? Hochinteressant, wie er das angeht. Römer 14, schauen wir mal hier die Verse 1 bis 4. Er sagt hier, den Schwachen im Glauben nehmt an. Und mit Schwachen meint er jetzt hier tatsächlich die, die meinen, man dürfte kein Götzenopferfleisch essen. Er hat die Meinung. Und er sagt, den Schwachen im Glauben nehmt an. Und jetzt streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Also er sagt hier, der Schwache isst kein Fleisch. Aber jetzt kommt's. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Und jetzt hier, wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht und fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Und jetzt das zweite Thema spricht er an. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen und der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Also wenn ihr euch diesen Text mal anschaut, dann sagt Paulus im Grunde Folgendes. Drei Dinge. Streitet nicht über Meinungen. Ich meine, das Wort, das da steht für Meinungen, da geht es vor allen Dingen um solche zweifelhaften Dinge. Zweifel und Fragen über Dinge, die keinen sicheren Grund haben. Also er redet hier nicht über das Evangelium zum Beispiel. Er redet hier nicht darüber, ob man jetzt durch Werke gerecht wird oder durch Glauben gerecht wird. Nein, nein, das ist nicht das Thema. Es geht bei diesen Meinungen um solche komischen, zweifelhaften Dinge, um die man sich manchmal streitet. Dinge, die keinen sicheren Grund haben. Und der zweite Punkt, den er hier macht, ist, man sollte den anderen nicht verachten und auch nicht richten. Denn oft ist es so, ja, wenn wir unsere Verhaltensweisen haben, diejenigen, die eine bestimmte Leistung bringen, um zum Beispiel etwas nicht zu tun, verachten oft gerne die, die das trotzdem tun. Oder richten, besser gesagt. Und die anderen tendieren mehr zum Verachten. Oh, was ist der engstirnig? Also nicht verachten und nicht richten. Und der dritte Punkt, den ich hieraus nehme, ist, ja, man darf seine Meinung haben, aber mit einer Toleranz auch für die, die anderer Meinung sind. Nun, der zweite Punkt, den ich erwähnt habe, mit diesem Nicht-Richten und Nicht-Verachten, der ist Paulus ein großes Anliegen, denn ein paar Verse später, da wiederholt er das noch einmal und da konfrontiert er uns mit einer Alternative. Also, was machen wir denn stattdessen? In Römer 14, Vers 10, nochmal die Wiederholung und dann Vers 13, die Alternative. Also erstmal Vers 10 hier. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Nochmal diese Wiederholung. Und jetzt kommt in Vers 13 die Alternative. Darum, lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Ich liebe diesen Text. Also er schreibt erst einmal wieder, nicht richten, nicht verachten, und dann verweist er auf das Gericht Gottes, denn Gott kann viel besser richten als wir. Ist nicht unser Job, ist Gottes Job. Und dann diese Alternative, gebt dem oder der anderen keinen Anstoß oder Ärgernis. Ich finde das gewaltig. Also, wenn mir daran liegt, dass es in der Gemeinde keinen Streit oder Spaltungen gibt, dann geht es demnach nicht so sehr darum, dass ich meinen Standpunkt vertrete, ohne Rücksicht auf Verluste, sondern zuerst einmal darum, dass ich danach trachte, mein Gegenüber nicht mit meiner Meinung vor den Kopf zu stoßen. Das ist für mich die Antispaltungsstrategie. Die geht, andere Ansichten tolerieren, nicht richten, nicht verachten. Und Nummer 3, bewusst darauf achten, den anderen nicht zu ärgern. Und wenn dann die Frucht des Geistes in unserem inwendigen Menschen reif wird, so das Gegenpol zu den Werken des Fleisches, erinnert euch in Galater 5. Nun, was ist denn jetzt die Frucht des Geistes? Hier ist sie. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Seht, wenn das wächst, dann sind wir ausgestattet, uns den wirklichen Fragen unserer Nachfolge von Jesus zu stellen, die zu diskutieren und uns darin zu ermutigen, den Weg zu gehen, bis unser Herr kommt. Ich kann nur sagen, möge er uns allen dabei helfen. Amen.